Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Das Spiel von Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 fiel aus, fiel einer seltsam hohen Anzahl von positiv Getesteten beim FSV Mainz 05 zum Opfer. Es soll allerdings nichts mit Karneval oder Fasenacht, wie der Mainzer sagt, zu tun gehabt haben. Trotzdem haben wir uns entschlossen, weil halt nicht gespielt worden ist, es gibt eine Expressform der Dortmund-Woche, weil auch wenn der BVB nicht spielt, gibt es natürlich immer wieder Themen. Und die wollen wir besprechen. Wir, das ist A, meine Wenigkeit, Olli Müller, und B, Patrick Berger. Morgen, Patrick. Wo störe ich dich, wo erwische ich dich?
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich gucke gerade hier aus dem Hotelzimmer raus. Ich war schon frühstücken. Wir haben schon ganz früh, früh in der Früh, weil wir zwei ja Frühaufsteher sind, Olli, ne? Und blicke gerade hier auf den Airport in München, weil ich nämlich gestern in der Sendung war. Ich berichte ja auch noch über Schalke, Doppelpass, zweite Liga. Da gab es auch sehr viel zu berichten. Deswegen wollten wir hier noch zackig einen Express-Podcast aufnehmen, bevor es für mich dann wieder zurück in den Flieger geht. Freue ich mich aber jetzt drauf auf die Sendung.
Ja, manchmal muss man sich auch in die Niederungen begeben. Ne? Schalke 04 hat uns natürlich beschäftigt, der Trainerwechsel, wer es noch nicht wissen sollte, falls es überhaupt einen BVB-Fan interessiert, ein guter alter Bekannter ist wieder da. Mike Büskens soll die Königsblauen jetzt auf die Zielgeraden führen und so erhoffen es sich die Vereinsverantwortlichen. Mike Büskens soll den FC Schalke 04 wieder in die erste Liga führen, damit es endlich auch wieder richtige klassische Revierderbys gibt. Nichts gegen den VfL Bochum. Da spricht man ja immer gerne über das sogenannte kleine Revierderby. Aber irgendwo, ich denke, Schalke fehlt schon. Gleichwohl, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist logischerweise Borussia Dortmund. Und der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen in dieser Woche auf jeden Fall eine Ausgabe der Dortmund-Woche machen, hängt auch damit zusammen, dass wir in der vergangenen Woche euch gebeten hatten, mal eure Meinungen zu sagen, speziell zum Trainer, zu Marco Rose. Die gehen in der Tat sehr, sehr weit auseinander. Es gibt viele, die sagen, eine Weiterentwicklung der Mannschaft unter Marco Rose ist nicht zu erkennen. Es gibt viele, die würden sich Edin Terzic, der ja nach wie vor im Verein ist, zurückwünschen. Und Patrick, du bist ja sozusagen unser Social-Media-Beauftragter. Du hattest sozusagen die Aufgabe, diese Fan-Meinung mal einzuholen und zu filtern. Wie ist denn so der Tenor unter den Anhängern?
Ja, lustigerweise, Olli hat mir tatsächlich heute Morgen ein User geschrieben, was ist denn eigentlich mit Olli? Hat der auch endlich mal hier Social Media? Kann man den auch kontaktieren? Also das nur am Rande. Müssen wir eigentlich jetzt echt mal hinbekommen, ne? Dass du da auch nochmal aktiv bist. Aber wir können ja mal ein bisschen schauen. Wir haben echt einige Nachrichten bekommen. Tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig viele per Sprachmemo. Wir wollen da gleich auch nochmal eine Sprachnachricht von einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Fan mit einer interessanten Meinung nochmal zeigen. Aber ich würde so ein bisschen mal was wiedergeben. Als Beispiel hat uns Özgur geschrieben, der nennt sich Guncho62 auf Instagram und er schreibt, meiner Meinung nach kann man es nicht alleine an Rose festmachen. Ich bin auch der Meinung, dass der Kader erstens nicht gut genug ist und zweitens nicht zum Trainer passt. Jedoch muss man Rose trotzdem vorwerfen, dass er es nicht schafft, alles aus der Mannschaft rauszuholen. Ein Terzic hatte bis auf die Personale Piszczek und Sancho bzw. Malen denselben Kader. Da war aber deutlich mehr Feuer und vor allen Dingen auch Leidenschaft auf dem Platz. Aber wenn man sieht, welchen Fußball Rose bei RB Salzburg spielen lassen hat, mit einem Kader bzw. einer Mannschaft, die auch mehr oder weniger zu ihm passt und gefolgt ist, ja, dann wünscht man sich auch so ein Stück weit als BVB-Fan zurück. Im Sommer muss etwas passieren. Der BVB braucht viel mehr Tempo auf den Flügeln, wenn man Malen mal rausnimmt, welcher eigentlich auch mehr ein Zentrumstürmer ist. Und da sagt er, gibt es absolut keinen aktuellen Kader außer Knauf. Ja, der hat ja jetzt auch sehr performt mit Eintracht Frankfurt und den man verliehen hat. Und das fehlt. Das ist also die klare Meinung von Özgur. Wir können da jetzt noch mal ein bisschen weiter reinhören, weil das da sind wirklich einige interessante Dinge dabei. Tin hat uns zum Beispiel geschrieben, hallo Patrick, ja, die Frage zu Rose ist wirklich schwer zu beantworten. Das Problem war, was wir seit 3 bis 4 oder überhaupt was wir seit 3 bis 4 Jahren haben, ist diese enorme konstante Unkonstanz. Liegt es am System? Fragezeichen. Vielleicht auch, aber ich finde die Art und Weise, wie sich die Spieler präsentieren, oft beschämend. Und es tut als Fan weh, zuzugucken. Ich frage mich, warum sind so viele Spiele oder Spieler blockiert in der Birne? Ein Schulz, Meunier, Brandt, Zagadou, Witzel, Hazard, die haben doch alle mal gezeigt, was sie können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ein anderer Trainer das ändern kann. Sind wirklich wahnsinnig viele Nachrichten. Das ist jetzt nur mal so ein kleines Potpourri aus den ganzen Nachrichten, die wir vorgelesen oder die ich jetzt gerade eben mal vorlesen wollte. Eine Sache, die ich tatsächlich auch noch ganz interessant fand, auf Twitter vom User Tüch3, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Marco Rose hat natürlich eine Schuld an der Situation, in der wir aktuell sind, aber einen Trainerwechsel finde ich nicht sinnvoll. Rose braucht Zeit und Ruhe, um den Fußball in Dortmund zu entwickeln, den er spielen möchte. Auch Kloppo hatte immerhin 4 Jahre gebraucht, um den Champions-League-Titel mit Liverpool zu gewinnen. Ich finde, die Hauptverantwortung liegt bei Watzke und Zorc, die einen schlechten Kader zusammengestellt haben. Sancho wurde abgegeben, nicht 1:1 ersetzt. Was erwartet man da? Spieler, die weder die Qualität noch die Mentalität haben, um beim BVB zu spielen, haben Verträge bekommen, bei denen es sehr, sehr schwer wird, sie wieder loszuwerden. Wie viele schlechte Transferphasen und Trainer müssen noch kommen und gehen, bis die Herrschaften mal hinterfragt werden, ob die richtigen sind für den BVB. Also das ist sehr spannend und wir können jetzt nochmal eine Sprachmemo reinhören von Jonas, auch ein BVB-Fan, der, wie ich finde, eine sehr, sehr fundierte Meinung hat. Also Jonas, Feuer frei.
Hi Patrick, ich habe euren Podcast gehört und wollte zur Fragestellung nehmen, wer neben der Mannschaft Schuld an der Dortmunder Misere hat, also Kaderplanung oder der Trainer, und ich würde sagen, sowohl als auch, also der Kader genügt aus ganz unterschiedlichen Gründen den Anforderungen nicht, finde ich, aber das eklatanteste Problem ist definitiv das mangelnde Tempo auf Außen. So Hazard, Reus, Brandt, die sind im internationalen Vergleich, also auch im nationalen Vergleich, man muss es leider sagen, unathletisch und auch einfach insbesondere langsam. Und auch Guerrero oder Meunier, also die 1A-Lösung auf den defensiven Außen, sind es und können halt noch nicht mal wirklich hinterlaufen, so in einem Spiel, weil einfach der Speed fehlt. So die Comans, Davies, Nkunkus, Diabis, die spielen alle woanders. Und das drückt sich auch in Zahlen aus. Also Dortmund ist die durchschnittlich langsamste Mannschaft der Liga, was die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit zumindest angeht. Und da klaffen Anspruch auf Tempo Fußball und Realität extrem weit auseinander. Und das zwingt dann eben auch in diese behäbige, die Mitte des Spielfeldes verstopfende Spielweise. Rose hat aber auch eine Mitschuld, würde ich sagen. Es gibt nämlich grundsätzlich auch die Spieler im Kader, gab sie zumindest. Ansgar Knauf hat letzte Saison wirklich eine richtig hohe Quote an guten Spielen gemacht und gegen Stuttgart die Kohlen aus dem Feuer geholt und gegen Köln das Unentschieden gerettet mit seinem Speed. Und ja, seine Fähigkeit zum 1 gegen 1 ist eigentlich auch unbestritten, weil wenn es in der Champions League gegen City machen kann, der kann das auch gegen Augsburg in der Liga. Und ja, er macht es ja jetzt auch gegen die Bayern halt nur für Frankfurt. Ja, und Moukoko, der auch 1 gegen 1 gehen kann, den bringt er regelmäßig viel zu spät und nie von Anfang an. Die junge Spieler ranzuführen, ist eben die Aufgabe Roses, der nicht genügend nachkommt. Und die Erfüllung dieser Aufgabe wäre so wichtig, nicht unbedingt wegen der Strahlkraft der Spielberichtsbögen für die Verpflichtung von neuen Talenten, wie das kurz angerissen hatte, das ist sicherlich auch richtig, aber vor allem wegen des kurzfristigen Erfolges, weil es einfach einen riesigen Bedarf an solchen Spielern auf dem Platz für Dortmund gibt. Es ist also kein Entweder oder, ich würde sagen, beide Ebenen, Kaderplanung und Trainer, tragen eine Mitschuld an der derzeitigen Situation.
Ja, das sind interessante Meinungen, interessante Ausführungen. Das Schöne ist, es sind sehr differenzierte Meinungen. Also da ist keiner dabei, der so, ich sag mal, man darf ja manchmal auch gegenüber das eigene Haus was Kritisches sagen. Dopafon, der Trainer muss weg, mit dem kommt man keinen Millimeter weiter. So werden ja oftmals Fanmeinungen verkürzt in Bezug auf eine Trainerfrage. Bitte das zu entschuldigen, nebenan gerade Handwerker bei mir zugange. Okay.
Hast schon aber, wieder Handwerker, Mensch.
Ja, es war lange, lange ruhig, aber das nur am Rande. Wer weiß, vielleicht kommt bei dir gleich noch ein bisschen Fluglärm dazu. Egal, zurück zu Marco Rose. Es sind differenzierte Meinungen, das finde ich ganz gut. Und interessant ist vieles von dem, was da jetzt zum Ausdruck gekommen ist, speziell auch bei Özgür und Tim, die sich ja eingangs, die du zitiert hattest, geäußert hatten. Es liegt nicht nur am Trainer und das kann man immer wieder nur unterstreichen. Viele der Probleme, die Borussia Dortmund hat, die gab es schon in der Zeit vor Marco Rose, das haben wir ja auch häufig schon thematisiert. Die gab es unter Lucien Favre, teilweise sogar unter den Trainern, die vor Favre da waren. Da war ja diese Zwei-Trainer-Saison mit Peter Bosch und mit Peter Stöger, zwei Trainer, die völlig unterschiedliche Vorstellungen von Fußball hatten und wo es bei beiden nicht so richtig funktioniert hat. Interessant finde ich den Aspekt, neben der, ich glaube, unstrittigen Denkweise, die hier wieder zum Ausdruck gebracht worden ist, dass es auch an der Zusammensetzung des Kaders liegt. Neben diesem Aspekt finde ich sehr interessant, dass man schon den Eindruck hat, ich glaube, Özgür hatte das gesagt, dass man das Gefühl hatte, unter Edin Terzic war ein anderer Zug in der Mannschaft. Denn es gibt ja zwei sozusagen Handlungsstränge, die bearbeitet werden müssen. Das eine ist die Qualität der Spieler und das andere ist die Mentalität der Mannschaft, die sich entwickelt oder im Fall Borussia Dortmund vielleicht nicht ausreichend entwickelt. Das war tatsächlich so. Unter Edin Terzic hatte man das Gefühl, die Truppe marschiert, die Truppe hat ein klares Ziel. Das Ziel lautet Qualifikation für die Champions League, die ja in Gefahr geraten war in der vergangenen Saison. Und sie hat tatsächlich alles dafür getan und hat es dann auch entsprechend erreicht. Das muss man einfach sagen, das ist so. Und die Mannschaft hat in dieser Saison, speziell in den K.O.-Wettbewerben, wo man ja nacheinander die Segel hat streichen müssen, nicht diesen Eindruck gemacht. Und dann stelle ich mir die Frage, woran liegt das? Liegt das möglicherweise auch am Trainer? Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch beschäftigt. Denn es hat immer wieder diese Spiele gegeben in schöner Regelmäßigkeit, wo die Mannschaft ja so wirkte, als ob sie sich des Ernstes der Aufgabe nicht bewusst ist. Sei es in einigen völlig unverständlicherweise Champions League Spielen, sei es im DFB-Pokal, sei es auch dann dieses desaströse Heimspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Da muss ich in erster Linie natürlich die Mannschaft hinterfragen, aber da muss ich auch einen Trainer hinterfragen, warum passiert es immer wieder, dass ich es der Mannschaft gegenüber nicht vermitteln kann, worauf es in bestimmten Spielen ankommt. Und aus dieser Verantwortung kommt Marco Rose, glaube ich, auch nicht so leicht raus. Wenn man die Entwicklung der Mannschaft insgesamt sieht, da bin ich auch fertig, wenn man die Entwicklung der Mannschaft insgesamt sieht, dann muss man sagen, glaube ich, dass es tatsächlich in erster Linie an einer teilweise falschen Zusammensetzung der Mannschaft liegt. Die Mannschaft tut sich schwer, diesen vorgegebenen Stil, sprich viel Aggressivität, viel Laufbereitschaft, Pressing gegen Pressing umzusetzen, weil Spieler einfach von ihren Fähigkeiten, es fehlt ein bisschen an Schnelligkeit auf der einen oder anderen Position, weil sie einfach von ihren Fähigkeiten her nicht so ist, um jetzt als ideale Pressingmannschaft zu gelten. Und das kann man eigentlich nur, wenn man den Stil nicht ändern will, und das will man nicht, nur ändern, indem man massiv in die Mannschaft eingreift und indem man massiv in Sachen Transfers versucht, ihr andere Spielertypen zuzuführen. So, jetzt atme ich erstmal durch. Wie siehst du das, Patrick?
ich sehe das total genauso. Viele, viele spannende Punkte dabei. Überhaupt sehr, sehr cool, dass wir so viele Nachrichten auch bekommen. Was ich halt auch spannend finde oder mir manchmal ein bisschen untergeht, es hieß jetzt beim einen oder anderen, außer Sancho und Piszczek ist das fast die gleiche Mannschaft. Ja, das stimmt, aber da sind schon auch zwei enorm wichtige Spieler gewesen. Sancho, muss man nicht um heißen Brei herumreden, einer der besten Spieler, glaube ich, in den letzten Jahren überhaupt das BVB-Trikot getragen haben. Enorm torgefährlich, enorm dribbelstark, was man eben zurzeit überhaupt gar nicht hat, dass einer mal diese 1-gegen-1-Situation mit Mut sucht. Und eben Piszczek und, der geht immer oft unter, Thomas Delaney, also zwei, die in der Kabine, jemanden wie den Bellingham, der vielleicht auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann auch mal die Leviten gelesen haben und die Ohren langgezogen haben. Das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, unterm Strich nicht unterschätzen darf. Naja, du hast angesprochen, dass es den einen oder anderen Transfer natürlich benötigt. Es benötigt einen Umbruch, den haben wir auch diskutiert. Und an diesem Umbruch kann vielleicht eine Personalie sehr, sehr spannend werden, die, glaube ich, in Deutschland heiß diskutiert wird. Und da wären wir bei Timo Werner, Olli, ne? Timo Werner, ein Kandidat beim BVB, Fragezeichen. Und das wollen wir jetzt nämlich hier ausführlich diskutieren. Also Timo Werner ist tatsächlich, das ist der Stand aktuell beim FC Chelsea, mehr als unzufrieden. Er kommt kaum über die Bankrolle unter Thomas Tuchel bei den Blues hinweg. Hat jetzt vorige Woche mal in der fünften FA Cup Runde gegen Luton Town geglänzt, da über 90 Minuten gespielt, sich ein bisschen Selbstvertrauen beim 3-2-Sieg zurückgeholt, indem er an allen drei Toren beteiligt war. Also wirklich eine gute Leistung gezeigt. Aber unterm Strich fremdelt er einfach mit dem Team, mit der Sprache da drüben, auch mit dem Spielstil, und schielt jetzt schon so ein Stück weit danach, oder stellt sich natürlich auch die Frage, was er jetzt eben macht. Da ist jetzt noch keine komplett finale Entscheidung gefällt, so wie wir das gehört haben, soll es demnächst auch nochmal Gespräche mit seinem Club, mit dem FC Chelsea geben. In welche Richtung das dann gehen wird, wird man dann sehen. Aber was richtig ist, ist, dass der BVB sich zumindest mit diesem Namen beschäftigt. Timo Werner hat ja in Volker Struth einen Berater, den man beim BVB auch sehr, sehr gut kennt. Niklas Süle wurde jetzt vor kurzem oder wird ab Sommer dann eben nach Dortmund transferiert, und Volker Struth ist natürlich auch ein gewiefter Verhandlungspartner, der auch natürlich ein Stück weit guckt, wo er seine Spieler auch eben unterbekommt, und deswegen liegt dieser Draht dann eben auch sehr nah. Beim BVB beschäftigt man sich mit dem Namen und hat da auch wirklich intensive Gedanken und Überlegungen, aber es ist, so haben wir es gehört, nicht jeder im Verein vollends von dieser Lösung oder von dieser Idee überzeugt, und er ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Mit, wird er immer kolportiert, rund 16 Millionen Euro Jahresgehalt, ist er natürlich in der Kategorie, da kommt er beim BVB überhaupt nicht dran, also er müsste schon klare Abstriche hinnehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Olli, wie siehst du das? Könnte das passen, Timo Werner und der BVB?
Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also zum einen, logischerweise, er wird recht teuer werden. Das ist eine Frage, wie heißt das so schön, der Gehaltshygiene letztendlich auch dann. Und zum anderen glaube ich, dass Timo Werner ein Stürmer ist, der zwar bestimmte Dinge mitbringt, die Borussia Dortmund sicherlich gut zu Gesicht stehen würden. Das ist vor allen Dingen das Thema Geschwindigkeit. Er ist, wie heißt das so schön, Trainer sprechen immer von diesen tiefen Räumen. Domenico Tedesco hat es jetzt zuletzt etwas übertrieben, falls das jemand gehört hat. Tiefe Räume, tief anspielen und so weiter. Also das bringt er mit. Er ist ein idealer Konterstürmer. Er ist allerdings jemand, der meiner Ansicht nach nicht besonders treffsicher, nicht besonders abgeklärt ist. Er braucht relativ viele Chancen. Davon haben wir Borussia Dortmund eigentlich Offensivspieler genug, die zu viele Chancen brauchen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Timo Werner muss weg aus London, logischerweise. Er wird nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er da nicht ganz so zurechtkommt, vielleicht auch mit der Sprache fliehen wollen, sondern in erster Linie wird er vor Thomas Tuchel fliehen wollen. Das hat nämlich eine Vorgeschichte. Er war ja tatsächlich schon mal ein Thema bei Borussia Dortmund. Jürgen Klopp hätte ihn sehr gerne gewollt, damals als Timo Werner noch beim VfB Stuttgart spielte, wo er gerade seinen Durchbruch geschafft hatte. Und wenn Jürgen Klopp Trainer geblieben wäre über die Saison 2014-15 hinaus, dann wäre Timo Werner wahrscheinlich gekommen. Allerdings, Klopp ist dann zurückgetreten. Thomas Tuchel ist gekommen und Thomas Tuchel wollte ihn nicht. Und das ist der Grund, warum Timo Werner damals nicht aus Stuttgart nach Dortmund gekommen ist, sondern dann nach Leipzig gegangen ist. Tuchel hat ihn nicht gewollt. Und das erklärt natürlich auch, dass er jetzt in Chelsea sich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt. Trotzdem, ich glaube, er ist vor allen Dingen bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis kein Stürmer, der Borussia Dortmund großartig weiterbringen will. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, nicht nur aufgrund des großen Finanzvolumens, was dieser Transfer bedeuten würde. Also ich kann nur raten, davon Abstand zu nehmen. Ich erinnere hier an einen anderen Fall. Tuchel hat damals André Schürrle unbedingt gewollt. André Schürrle ist ein vergleichbarer Spielertyp. Irgendwo ist sehr schnell, ist jemand, der sicherlich von den technischen Fähigkeiten nicht absolut top of the pops ist, aber ist jemand, der zwar relativ viel Dynamik bringt, hatte, bevor er zum BVB gekommen ist, ist Weltmeister geworden etc., hatte auch schon einige Erfahrungen gesammelt, aber war auf seinen einzelnen Stationen auch nie hundertprozentig unumstritten und bei Borussia Dortmund hat es gar nicht funktioniert. Also bei Transfers ist das ja manchmal auch immer ein bisschen, oder möglichen Transfers, ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also ich kann nur davon abraten, Timo Werner zu holen, aus verschiedenen Gründen. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung.
Ja, die Gründe waren ja auch sehr, sehr fundiert und du hast deine Meinung. Ich bin skeptisch, was den Transfer angeht, weil ich am Ende nicht glaube oder auch so, wie ich jetzt nach den ganzen Recherchen mich umgehört habe, jetzt nicht davon ausgehe, dass es am Ende realisiert wird, aus eben den genannten Faktoren. Wir wissen aus dem direkten Umfeld vom FC Chelsea, dass er der viertbestbezahlteste Spieler eben dort ist mit dem Gehalt nach Lukaku, Conte und Havertz. Also er müsste klar total Abstriche machen im Gehalt und Chelsea möchte natürlich auch bei einem möglichen Verkauf Geld mit ihm machen. Und da reden wir schon auch von 40 Millionen Euro aufwärts, die man für ihn natürlich auch haben möchte, weil verschenken wird man diesen Spieler nicht. Also aus den Rahmenbedingungen finde ich es schwierig. Wenn man aber vielleicht dann doch irgendwie, warum auch immer, Timo Werner sagt, ich bin bereit, für euch zu spielen für wesentlich weniger Geld, das weiß man ja auch immer nicht. Darf ja auch nicht vergessen, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Man wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass man Erling Haaland im Sommer eben verlässt. Dann könnte man mit Timo Werner, mit Karim Adeyemi, hätte man da glaube ich schon zwei Spieler, die vorne auch wirklich für Betrieb und für Alarm machen. Und ich finde, Timo Werner kommt mir oft auch insgesamt in Deutschland ein Stück zu schlecht weg. Also wenn man sich das anschaut, 47 Länderspiele, 21 Tore immerhin vorne drin. Und denke auch gerne an seine Zeit bei Leipzig zurück. 159 Spiele, 95 Tore. Also er hat schon natürlich gezeigt, dass er vorne der Mittelstürmer, der Zielspieler eben auch bei einer Mannschaft sein kann, wenn das System auch ein bisschen darauf eben abgestimmt und zugeschnitten ist. Er kann auf den Außen- oder Flügelpositionen auch spielen, was ihn auch ein Stück weit variabel macht, auch wenn er natürlich der, ist ja auch kein klassischer Neuner, aber eben der Mittelstürmer vorne drin ist, der eben viel läuft, tiefe Wege auch eben geht. Er muss sich halt wohlfühlen in seinem Umfeld. Das ist schon auch ein sensibler Spieler. Er muss sich wohlfühlen, um dann eben auch seine Topleistung zu bringen. Und deswegen kann er sich zurzeit halt in Chelsea nicht bringen. Natürlich wäre es ein großes finanzielles Risiko. Ich glaube aber schon, ich sag mal so, ich bin, was die Personalie Timo Werner selbst angeht, jetzt nicht ganz so skeptisch wie du. Glaube aber am Ende trotzdem aus den genannten Faktoren, dass es schwer bis kaum umsetzbar ist.
Ja, dann ganz kurz nochmal, um das Kapitel dann abzuschließen vielleicht auch, muss ich meine Skepsis noch etwas deutlicher machen. Timo Werner ist für mich kein Stürmer, der den Ball vorne festmachen kann. Und Borussia Dortmund braucht, weil die Erfahrung lehrt einfach, dass in 80% der Spielen ist Borussia Dortmund in der Verlegenheit, das Spiel zu machen. Du brauchst auch einen Stürmer, der mal in der Lage ist, mit dem Rücken zur Abwehr zu stehen, der angespielt wird, der den Ball festmachen kann, der ihn dann weiterleiten kann, zielgenau weiterleiten kann, damit man sich durchkombinieren kann. Also es ist ja nicht nur Schnelligkeit dieses entscheidende Kriterium. Im Übrigen, das hast du ja auch gesagt, Timo Werner ist keine 9. Timo Werner spielt auf der 9, ist aber keine 9. Es ist eigentlich ein Flügelstürmer, ein Konterstürmer. Also man könnte darüber debattieren, wenn er nur die Hälfte dessen kostet, was er wahrscheinlich kosten wird. Also wie gesagt, Timo Werner wäre für Borussia Dortmund nicht die Weiterentwicklung in Sachen Offensivspiel. Und deshalb denke ich, nein, sollte man einfach nicht tun. Aber wie gesagt, meine
sehen
bescheidene
auch die
Meinung,
meisten, Olli, man könnte meinen, du bist in der Führungsposition, weil das sehen auch, glaube ich, die meisten.
Die meisten, ich bin nicht dort für die Fehleinkäufe verantwortlich, Dieter, für den einen oder anderen.
Ja, aus genau den von dir genannten Gründen. Wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so skeptisch, aber aus den von dir genannten Gründen ist der Transfer eben wahrscheinlich auch nicht umsetzbar, weil eben auch viele das ähnlich sehen beim BVB wie du. Trotzdem, ich glaube, es wird sehr interessant. Wir werden das in den nächsten Wochen auch verfolgen, vor allen Dingen in welche Richtung, ob es dann der BVB wird oder nicht, aber überhaupt in welche Richtung das Gespräch mit Chelsea und Timo Werner in den nächsten Wochen dann auch gehen wird. Also, ich denke, unterm Strich eine sehr, sehr spannende Personalie. Genauso wie der andere Name, den ich eben genannt habe, Olli, Karim Adeyemi. Er spielt ja mit Salzburg gegen die Bayern, alle Augen auf ihn gerichtet, auch der BVB-Fans. Und an dieser ganzen Geschichte muss man sagen, der Deal, der stockt, der hakt. Ich will nicht sagen, der droht zu platzen, aber es ist zumindest Sand drin im Getriebe. Also es ist immer noch nicht so, dass man sich da in den nächsten Wochen oder in den letzten Wochen ein Stück weit nähern konnte. Ne? Also ja. Bin mal gespannt. Alles offen da, was das angeht. Ne?
Naja, die spannende Frage ist halt, inwieweit wird da jetzt gepokert? Also man kann mal zwei Szenarien jetzt mal zur Debatte stellen. Das eine Szenario, das wäre ein Szenario, was aus Sicht von Borussia Dortmund ein relativ komfortables wäre. Das würde so lauten. Es gibt ein klares Commitment zwischen dem BVB und dem Spieler. Nehmen wir mal an, das wäre so. Also Karim Adeyemi hat dem BVB zugesagt und der BVB hat Karim Adeyemi gesagt, okay, alles klar, wir wollen dich, du kommst, man ist sich einig, man hat vielleicht sogar auch über ein Gehaltsvolumen gesprochen. Wenn das so wäre, dann wäre die Situation angenehm für Borussia Dortmund, weil dann könnte man einfach zu RB Salzburg sagen, die versuchen möglichst viel, was legitim ist, an Ablöse für diesen auch sehr werthaltigen Spieler rauszuholen. Dann kann man sagen, okay, je mehr Zeit verstreicht, umso nervöser werden die in Leipzig, denn sie wissen, es gibt keine andere Möglichkeit, der Spieler will unbedingt zum BVB. Das wäre dann eine Geschichte, da könnten sich Michael Zorc oder in dem Fall sicherlich eher Sebastian Kehl relativ entspannt zurücklehnen, weil sie wissen, früher oder später wird es eine Einigung mit Salzburg geben müssen, da wie gesagt Salzburg keine andere Möglichkeit hat. Die andere Frage, und das wäre dann etwas, was für Borussia Dortmund ein bisschen brenzlig wäre, dass Karim Adeyemi sich durchaus vorstellen könnte, entweder sich woanders hin zu veräußern, wie das so schön heißt, also eventuell auch noch ein zweites Eisen im Feuer hat, oder aber gegebenenfalls sogar sagen würde, ich könnte mir zur Not auch ein weiteres Jahr in Salzburg vorstellen. Das würde eine relativ unkomfortable Situation für den BVB bedeuten. Was ist denn so dein Gefühl, Patrick?
Ja, also es ist ja schon definitiv das der Fall. Also es gab jetzt keinen Handschlag oder gar einen Vorvertrag, aber es ist so, dass der Spieler sich dahin committed hat, dass er gesagt hat, wenn alles passt, würde ich gerne zum BVB gehen. Er sieht da schon seine besten Entwicklungschancen, das haben wir ja auch schon mehrfach berichtet, aber Salzburg hat auch gesagt, wir legen jetzt keine Steine in den Weg bei einem möglichen Transfer, aber wir haben auch schon gewisse Ideen und das ist weiterhin die Summe von 40 bis 45 Millionen und der BVB ist da eben oder hat da klare Richtlinien und sagt, das ist es uns am Ende dann nicht wert, diese hohe Summe eben aufzubieten. Also 35 ist man bereit, aber eben nicht an die 45 zu gehen und das ist, glaube ich, aktuell noch der große Knackpunkt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich glaube am Ende zwar trotzdem, dass es hinhauen wird, aber es ist schon etwas verwunderlich. Wir haben zwar noch ein paar Monate, aber dass das alles noch so sehr stockt, weil wir ja auch oder viele davon ausgegangen sind, dass im Winter das Ganze vielleicht schon finalisiert wird. Im Winter finalisiert wird für den Sommer dann. Aber das ist schon sehr, sehr interessant und wir versuchen da natürlich, so gut es geht, am Ball zu bleiben, was das angeht.
Das versprechen wir. Das versprechen wir auf jeden Fall. Wir sollten in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt schon quasi diverse Offensivoptionen durchgesprochen haben, noch mal kurz erwähnen, und das hätte dann ja vielleicht wieder auch was mit einer möglichen Bewegung im Fall Adeyemi zu tun. Es gibt nichts substanziell Neues in Bezug auf die Zukunft von Erling Haaland. Man geht allgemein davon aus, dass er gehen wird, aber wie gesagt, außer den mittlerweile stündlich auftauchenden Gerüchten, wer jetzt vielleicht doch noch ins Spiel kommen könnte und mit wem er sich vielleicht doch irgendwie geeinigt hat, beziehungsweise dein Freund Mino Raiola, mein lieber Patrick, da liest man ja ständig was darüber. Wenn da endlich mal Bewegung reinkommen sollte, dann könnte ich mir einen Domino-Effekt vorstellen und dann könnte ich mir vorstellen, ich glaube es fast sogar auch, dann wird sicherlich auch in Bezug auf Adeyemi und eine mögliche Einigung mit RB Salzburg sehr, sehr schnell gehen. Nee, aber worauf ich noch mal zu sprechen kommen wollte, der Berater von Youssoufa Moukoko hat sich, man muss mittlerweile sagen, wieder einmal geäußert und so langsam fängt es ein bisschen an zu nerven. Der Sachstand ist immer der alte, er kriegt nicht genug Spielpraxis, er entwickelt sich nicht weiter, eine Vertragsverlängerung sei deshalb nicht in Stein gemeißelt. Ja, natürlich ist das so. Natürlich ist das so, wenn ein Spieler nicht genug spielt und Gespräche über eine Vertrags, Verlängerung anstehen. 2023 läuft der aus. Das heißt, es müsste deutlich vorher was passieren, weil der Spieler ist extrem jung, also damit extrem werthaltig, was eine mögliche Ablöse abgeht. Nur daran ändert der Berater ja auch nichts an der Situation für seinen Spieler. Ich bleib dabei, wenn Youssoufa Moukoko in der Lage wäre, wesentlich mehr Spiele zu bestreiten zum jetzigen Zeitpunkt, dann würde er auch mehr spielen. Also Marco Rose wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er ihm da nicht mehr Einsatzmöglichkeiten gibt. Es ist einfach so, dass dieser Sprung vom Jugendfußball in den, nennen wir es mal, Männerfußball relativ groß ist. Er hat Anpassungsschwierigkeiten, die sind noch nicht abgeschlossen. Und dann muss man einfach bei so einem jungen Spieler auch mal die Geduld aufwenden. Und sein Berater tut ihm keinen Gefallen, indem er ständig immer wieder thematisiert, dass das alles blöd ist und dass man deshalb überlegt, vielleicht sogar zu gehen. Also mir geht das so ein bisschen auf den Strich. Könnte mir vorstellen, den Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch. Patrick, aber du bist entspannt.
Ja, ich bin entspannt. Ich muss ja auch nicht spielen, sondern einfach nur darüber berichten. Genau, also der Berater Patrick Williams hat sich ja jetzt nicht aktuell wieder oder neu in diese Causa eingeschaltet. Er hatte sich ja mal vor ein paar Wochen dazu geäußert, zu der Thematik, und hatte da ja gesagt, das ist kein Selbstgänger, dass der Spieler eben seinen Vertrag, der ja bis 2023 geht, beim BVB verlängert. Es sind viele Clubs dran. Ich glaube auch nicht, dass er dem Spieler damit einen sehr, sehr guten Gefallen getan hat, aber unterm Strich kann ich zumindest auch ein Stück weit aus Beratersicht verstehen. Aber was jetzt den Spieler angeht, es ist so, dass Youssoufa Moukoko unzufrieden ist, dass er grundsätzlich mit dem Gedanken spielt, auch offen damit umgeht und sagt, wenn er die Spielanteile nicht bekommt, dass er einen Sommerwechsel vollziehen wird. Damit ist er jetzt nicht auf den BVB zugegangen, das hat er jetzt noch nicht mitgeteilt, aber man weiß beim BVB, dass er, was das angeht, schon recht unzufrieden ist. Ich finde auch, der Junge sollte sich ein bisschen bremsen. Er ist unglaublich talentiert. Manchmal glaube ich, dass er denkt, dass er vielleicht schon einen Schritt weiter ist, weil man sieht es jetzt gerade, er hat seine vierte Verletzung, leider Gottes. So ein geiler Kicker, Muskelfaserriss im Oberschenkel, im Augsburg-Spiel davongetragen. Also er droht jetzt gerade schon wieder ein bisschen länger auszufallen. Und das ist natürlich für so einen Jungen einfach total schwierig. Das macht was mit einem. Und da kann man natürlich auch als BVB-Verantwortlicher sagen, warum willst du mehr spielen? Du musst vor allen Dingen erstmal fit werden. Ich kann den Jungen aber auch verstehen, der zumindest sagt, wenn ich denn dann fit bin und ich bekomme ganz oben die Spielanteile nicht, vielleicht gehe ich dann zu einem ganz, ganz guten Zweitligaverein oder zu einem Erstligaverein, der vielleicht ein bisschen mehr im Mittelfeld spielt und kriegt da aber meine Spielanteile. Dann ist das, denke ich mal, ein legitimer Gedanke. Was dann aber beim BVB schon so ist, man will ihn absolut halten, man sieht ihn weiterhin als den Spieler für die Zukunft an, man ist absolut überzeugt von seinen Qualitäten und dann müsste man den Vertrag ja ohnehin, der bis 2023 läuft, verlängern und dann ihn vielleicht irgendwo im Sommer parken, verleihen. Also das bleibt, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich kann alle Seiten ein Stück weit verstehen. Ich kann auch den Berater ein Stück weit verstehen, der vor ein paar Wochen zumindest mal so ein bisschen für Wirbel, für ein Zeichen gesorgt hat. Ich glaube, es gehört ein bisschen zum Geschäft dazu. Deswegen bin ich da nicht so ganz, ich will nicht sagen, was denn nicht skeptisch, Olli, aber wir sind heute irgendwie nicht so ganz einer Meinung, was das angeht.
Nee, weiß ich auch nicht.
Aber ist ja auch mal gut, ne?
Ja, so ein bisschen kratzbürstig sind wir heute, aber okay. Ich bin halt der Meinung, tatsächlich, man sollte Youssoufa Moukoko, der viel mit sich selbst zu tun hat, du hast die Verletzungen aufgezählt, man sollte ihm da auch ein bisschen Ruhe gönnen, wenn ein junger Spieler, was irgendwo nachvollziehbar ist, schon selbst nicht sich zu dieser inneren Ruhe durchringen kann. Dem tut das natürlich auch weh, wenn er dann feststellt, dass dann auf einmal ein Steffen Tigges ihm als Einwechseloption auch vorgezogen wird. Aber es bringt ja nun nichts. Und deshalb glaube ich, wäre es auch gerade gut, wenn von seiner Seite aus und damit von seiner Beraterseite aus da ein bisschen Ruhe reingebracht werden sollte. Ich glaube, dass die kommende Saison, das sagt mir einfach mein Gefühl, wenn Youssoufa verletzungsfrei bleibt, die Saison von ihm werden könnte bei Borussia Dortmund. Gerade wenn Haaland tatsächlich gehen sollte, dann gibt es eine Neustrukturierung der Offensive und dann wird sich sein Standing im Kader auch ändern. Und wollen wir dem Jungen wünschen, er bringt dazu alles mit, dass er dann tatsächlich auch in der Bundesliga mal zeigen kann, was er kann. Wie gesagt, hat sich wieder ein bisschen verletzt. Deshalb bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er schon ein entscheidender Faktor in dem Saisonendspurt für den BVB sein wird. Gleichwohl, es stehen jetzt wichtige Spiele an. Dahingehend, dass Borussia Dortmund meiner Ansicht nach klar aufzeigen muss, also das, was die Vereinsführung auch immer als Ziel formuliert hat, wir müssen dokumentieren, dass wir die Nummer 2 im deutschen Vereinsfußball sind. Es geht am Sonntag gegen Arminia Bielefeld, eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, die extrem unangenehm zu spielen ist, die lange Bälle spielen kann, mit denen man auch eine weit aufgerückte Verteidigung leicht mal überchippen kann. Also der BVB sollte gewagt sein. Wir kommen mit dieser Expressausgabe der Dortmund-Woche so langsam zum Ende. Patrick, worauf wird es ankommen für den BVB in den kommenden Wochen? Jetzt, da man ja, wie heißt das so schön, sich auf einen Wettbewerb konzentrieren kann, ja, wenn auch stimmt. Gezwungenermaßen.
Ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man da das Rad neu erfinden muss, aber man muss vor allen Dingen an einem Strang ziehen. Man muss als Einheit auftreten, als Team auftreten. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und das war in den letzten Wochen nicht der Fall. Haben wir auch ausführlich hier an der Stelle schon mal drüber diskutiert, dass die Mannschaft nicht ganz stimmig ist, dass in der Kabine bei Fehlern irgendwie auf den anderen immer gezeigt wird, statt irgendwie auch mal selbst Fehler einzugestehen, dass Jude Bellingham in der Kabine den ein oder anderen auch erfahrenen Spieler mittlerweile nervt und das sind natürlich alles keine guten Bedingungen für einen ordentlichen Saisonendspurt. So, man hat ja insgeheim vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, wer weiß, die Bayern könnten hier und da auch straucheln. Wir haben noch das direkte Duell am 23.04. Oder am Samstag wahrscheinlich, ist ja noch nicht terminiert, gehe ich aber schwer davon aus, in München. Wenn da alles mit rechten Dingen zugeht und wir uns wirklich komplett auf diesen Endspurt fokussieren, was die Bayern ja nicht können, die tanzen ja zumindest noch in der Champions League, dann, wer weiß, kann es ja mit einem Happy End noch klappen. Also da träumt der eine oder andere schon noch davon. Und da ist ganz klar, da muss man einfach als Einheit auftreten, da muss man die eigenen Eitelkeiten irgendwie beiseite lassen. Und dann kann auch beim BVB durchaus mehr möglich sein. Es sind sehr, sehr interessante Spiele, die noch kommen. Bayern habe ich angesprochen. Man spricht noch gegen Leipzig. Das sind natürlich zwei sehr, sehr große Kracher. Hat aber auch natürlich Mannschaften, die eben ganz unten drin stehen, wie Stuttgart, wie Wolfsburg, wie Hertha, wie Fürth. Man spielt gegen Mainz und Köln, jetzt Bielefeld am Wochenende. Also ich glaube, das sind schon alles Mannschaften, gegen die du punkten solltest, fast schon punkten musst, um deine Ziele zu erreichen. Das Ziel ist natürlich klar, souverän, möglichst als Zweiter die Champions League Quali zu schaffen. Aber wer weiß, wenn man da voll an einem Strang zieht, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, als Einheit aufzutreten, dann kann natürlich auch mit dieser BVB-Mannschaft mehr drin sein. Also,
ja, und vor allen Dingen, was vorsichtig optimistisch stimmen könnte, ist ja die Tatsache, dass gerade in den letzten Wochen, nicht zuletzt bei uns hier, bei unserem kleinen, feinen Podcast der Dortmund-Woche, immer wieder thematisiert worden ist, wie notwendig doch ein personeller Umbruch bei Borussia Dortmund sein wird. Dessen könnte ich mir vorstellen, sind sich mittlerweile die Spieler bewusst, gerade auch die Spieler, die dann demnächst in Vertragsverhandlungen mit dem BVB gehen werden. Und das ist ja eine ganze Menge, wenn man sich mal anschaut, wie viele Verträge 2023 auslaufen. Also, Borussia Dortmund hat den, versuchen wir es mal positiv zu sehen, Vorteil, sich auf ein Ziel zu konzentrieren. Das ist in der Bundesliga. Möglicherweise, wer weiß, gibt es noch ein völlig unerwartet scheinendes Ziel in Bezug auf die Meisterschaft. Muss ich ehrlicherweise sagen, fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, aber wer weiß. Bayern München ist ja auch nicht so stabil über die Saison hinweg gewesen, wie sie schon einmal in den vergangenen Jahren waren. All dies sollte dazu beitragen, dass wir in den kommenden Wochen einen fokussierten, einen galligen BVB erleben, der zumindest diese immer wieder aufkommenden Diskussionen um die Mentalität der Mannschaft beenden wird. Das ist jetzt ein sehr optimistisches Schlussfazit, was ich jetzt gezogen habe. Möchtest du das noch ein bisschen relativieren, Patrick, oder wollen wir es dabei bewenden lassen?
Du, wir lassen es mal optimistisch und gehen mal optimistisch in die neue Woche. Wie gesagt, wie hat früher mein Mathelehrer immer gesagt, glauben kannst du in der Kirche, ne? Am Ende ist das, was zählt. Ich hätte auch niemals geglaubt, Olli, dass wir zweimal einen Podcast zusammen haben und es hat auch funktioniert, siehst du? Also so optimistisch kann man ja dann mal bleiben, oder?
Genau. Also, jetzt haben wir uns doch wieder, irgendwie kriegen wir es hin, selbst wenn wir sagen, oh, Express, uns doch ein bisschen zu verquatschen, aber ist auch immer wieder angenehm, mit dir zu sprechen. So, warst du eigentlich schon frühstücken da jetzt im Hilton Airport Hotel?
Ja, tatsächlich ganz, ganz früh, heute Morgen schon um 7.30 Uhr, eigentlich kriege ich so früh nichts runter, aber dadurch, dass ich heute ein bisschen länger unterwegs bin, habe ich schon ein Müsli und sogar ein Weißwürstchen gegessen. Also siehst du, ich hab alles hier komplett jetzt hinter mir. Genau. Und hat sehr, sehr großen Spaß gemacht wieder, Olli.
Ebenfalls.
Mit dir. Wie gesagt, auch sehr, sehr cool, dass so viele Nachrichten reinkamen. Wir haben gar nicht die Zeit, immer alle vorzulesen. Auch vielen Dank an Jonas, den BVB-Fan, für die Voicemail. Und er hat vor allen Dingen gesagt, sorry Patrick für die späte Nachricht, ich sollte die Dortmund-Woche nicht zum Einschlafen hören, denn das ruiniert zurzeit den Ruhepuls. Also wir hoffen jetzt nicht, dass unser Podcast euren Ruhepuls in Gänze zerstört. Das ist, glaube ich, eher die Mannschaft und nicht wir, oder Olli?
Also, ja gut, sagen wir es so, Jonas, falls du es jetzt doch nochmal zum Einschlafen hören solltest, schlaf gut und allen anderen wünschen wir eine schöne Woche. Das war die Dortmund-Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.